Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Hochseeflotte von SpaceX. Viel Spaß! Ich habe mich sehr über das positive Feedback zur letzten Folge gefreut, besonders über euer Interesse an der von SpaceX eingesetzten Hochseeflotte. Das sind neben den permanent in den Medien sichtbaren Drone-Chips, auf denen die Booster dann wieder landen, mehrere Support-Schiffe wie die Fangschiffe, Hochseeschlepper und die Dragon Recovery Schiffe. Eigentlich ist der Name der Folge etwas irreführend, denn bis auf die Drone Ships gehören die Schiffe nicht SpaceX, sondern werden gechartert. Das ist in der Schifffahrt gängige Praxis. Da gibt es dann einen Schiffbesitzer oder Reeder und dann einen Charterer, der die Schiffe für einen Zeitraum mietet. Die meisten der von SpaceX eingesetzten Schiffe gehören der Offshore-Reederei Guys Offshore und werden auch von dieser Firma betrieben. Welche Schiffe in der SpaceX-Flotte das sind, erkennt man an dem Go vor dem Namen, das für den Firmennamen Guys Offshore steht. Begonnen haben die Offshore-Aktivitäten von SpaceX mit einem Drone-Ship 2014. Wenn man ehrlich ist, sind die Drone-Ships nicht wirklich Schiffe im eigentlichen Sinne, sondern einfache Schwimmpontons mit einem Dynamic Positioning System. Das heißt, die Drone-Ships fahren nicht selbst zur Landezone, sondern werden von Hochseeschleppern ins Landegebiet geschleppt. SpaceX verfügt derzeit über zwei einsatzbereite Drone-Ships. Das ist Just Read the Instruction und Of Course I Still Love You, die beide im Atlantik für Starts von Cape Canaveral aus operieren. Bis heute haben 46 Booster versucht, auf einem Drone-Ship zu landen, von denen 37 erfolgreich waren, also 80%. Aber warum landen die Booster überhaupt auf den Drone-Ships und nicht an Land, wie bei den Falcon Heavy-Starts? Alle Falcon-Flüge, die geostationäre Umlaufbahn erreichen wollen oder die Fluchtgeschwindigkeit überschreiten wollen, also noch weiter rausfliegen, müssen auf See landen, weil sie sonst nicht genug Treibstoff für den Rückflug zum Cape hätten. Und das sind tatsächlich etwa die Hälfte der SpaceX-Missionen. Ausnahmen sind die Crew Dragon-Starts, die nur aus Sicherheitsgründen extrem flach in den Orbit starten. So kann jederzeit ein sicherer Abbruch durchgeführt werden. Bei den Crew Dragon-Starts fliegen die Booster also absichtlich ineffizient, um dafür die Sicherheit zu erhöhen. Die Namen der beiden Drone-Ships sind an Raumschiffe aus dem Science-Fiction-Buch Das Spiel Azad angelehnt. Wenn du magst, mache ich mal in einem kleinen Special ein Review von guter Science-Fiction-Literatur. Die Drone-Ships sind etwa 100 Meter lang und 50 Meter breit und mit 4 Azimut-Thrustern mit jeweils etwa 300 PS ausgestattet. Das sind Propellergondeln, die sich 360 Grad drehen können und über GPS sehr genau die Position halten können. Elon Musk spricht in einem Tweet von einer Positionshaltefähigkeit in Sturmbedingungen von unter 3 Metern. Das ist jetzt keine SpaceX-Technologie. Dynamic Positioning ist in der Offshore-Industrie seit Jahren Standard. Diese Genauigkeit braucht es auch, denn die Booster brauchen etwa 20 Meter Breite zum Landen. Und bei einer 50 Meter breiten Plattform darf da nicht zu viel Spiel sein. Die Landung der Booster wird dann durch Kameras und Sensoren aufgezeichnet und zwei Antennen schicken diese Daten weiter über Satellit. Der Live-Uplink bricht leider zum Zeitpunkt der Landung oft ab. Es wird von der Community gemutmaßt, dass es an den starken Vibrationen durch die Landung liegt und die Antennen dann ihre Richtposition zum Satelliten nicht halten können. Selbst wenn ein Schiff oder ein Ponton über ein gutes Dynamic Positioning verfügt, sind sie trotzdem dem Seegang, also den Wellen, ausgeliefert. Selbst ein mehrere Tonnen schwerer 40 Meter hoher Booster kommt da schnell ins Tanzen. Bei Schwerlasttransporten auf See, wie dem Transport von Windkraftfundamenten, wird meistens eine temporäre Struktur an die Schiffsstruktur angeschweißt. Das nennt sich dann Sea Fastening. Das hat man tatsächlich genauso auch bei den SpaceX-Boostern nach dem Landen gemacht. Unter dem Booster eine Halterung angeschweißt und dann mit Ketten festgemacht. Da dazu aber erst einmal Crew auf das Drone-Ship muss, was aus Sicherheitsgründen nicht bei Nacht oder großem Seegang geht, also just in dem Moment, in dem der Booster am gefährdetsten ist, hat sich SpaceX etwas anderes einfallen lassen. Ein ferngesteuerter Roboter verlässt nach der Landung des Boosters seine feuerfeste Garage und fährt unter den Booster, um ihn mit 4 Armen an Haltepunkten an der Boosterbasis zu greifen. Der sogenannte Octagrabber ist so potent, dass er den Booster im Hafen auch halten kann, damit für den Weitertransport die Landebeine eingefahren werden können. Apropos Landebeine, da kam es letzte Woche wohl zu einem Zwischenfall mit dem Booster, der den GPS-3-Satelliten ins All gebracht hat. Vermutlich durch das Reißen eines Stahlseils donnerte ein Landebein im Hafen zurück auf das Drone-Ship. Auch wenn einer der Arbeiter vor Schreck seinen Helm verloren hat, ist wohl niemand verletzt worden. Neben den Schleppern müssen die Drone-Ships noch von einem weiteren Schiff unterstützt werden. Diese Funktion übernimmt die 51 Meter lange Go-Quest. Das Schiff trägt Ausrüstung und Besatzung, um Offshore-Landungen auf den Drone-Ships zu unterstützen. GoQuest ist aber ein SpaceX-Veteran und hat seit 2014 jeden Landeversuch von SpaceX im Atlantik unterstützt und ist außerdem das älteste aktive Mitglied der SpaceX-Bergungsflotte. Normalerweise verlässt das SpaceX-Drone-Schiff den Hafen 4 bis 5 Tage vor dem Starttag. Die von Guys Offshore betriebene Go Quest folgt dann ein bis zwei Tage später und trifft sich später mit dem Drohnenschiff dann in der Landezone. SpaceX Droneships sind während der Reise zur Landezone und während des Landeversuchs unbemannt, sodass die Besatzung von Go Quest zu und von dem Drohnenschiff wechseln muss. Zu diesem Zweck setzt Go Quest seinen Hintern an das Droneship. Als nächstes verbinden sich die Offshore-Crew mit Gurten und klettern dann auf das Droneship. Wie eben schon erwähnt, erfolgt der Crewtransfer aus Sicherheitsgründen nur tagsüber und bei ruhiger See. Das Deck von Go Quest ist mit einer Menge an Kommunikationsgeräten bestückt, einschließlich einer großen Satellitenschüssel. Die wird bei Landeversuchen zur Weiterleitung von Booster-Telemetrie und auch für allgemeine Kommunikation verwendet. Die beiden baugleichen Fangschiffe mit ihrem halben Fußballfeld-Fangnetz habe ich ja in der letzten Folge kurz erwähnt. Sie werden auch von der Reederei Guys Offshore betrieben und wurden durch SpaceX in Motorship, kurz MS, Tree und MS Chief benannt. Wenn man das zusammenliest, wird das zu Mystery, das Rätsel, oder Mischief, der Unfug oder Schabernack. Ich mag so eine Art von Humor. Wenn dich die lustige Namensgebung von Schiffen mehr interessiert, kannst du mal den Spiegelartikel zu Boaty McBoatface lesen. Verlinke ich dir unten. Die 62 Meter langen Fangschiffe müssen neben hervorragenden Manövriereigenschaften auch relativ schnell sein. Das erhöht dann die Chance, die Fairings auch wirklich in der Luft zu fangen. Laut Wikipedia kommen die beiden schlanken Hobel auf bis zu 32 Knoten. Das sind fast 60 km/h Spitze. Dann brauchen die gierigen Motoren aber auch 43 Tonnen Treibstoff am Tag, entgegen der 25 Tonnen im Eco-Mode. Nicht nur aus meiner Leidenschaft für Schiffe wollte ich eine Folge über die SpaceX Armada machen. Tatsächlich verfügen Mystery und Mischief selbst über einen Raketenantrieb. Okay, da kommt jetzt vielleicht keine Flamme hinten raus, aber das Prinzip ist das gleiche. In meinen Raketentechnik-Videos komme ich immer mal wieder auf den Impulssatz zu sprechen und dass das Grundprinzip von Raketen das schnelle Ausstoßen von Masse ist. Mystery und Mischief haben einen Antrieb, der auf demselben Prinzip basiert, einen Wasserstrahlantrieb oder Waterjet. Dabei wird unter dem Schiff Wasser angesaugt und dann mit hoher Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen. Vielleicht mache ich zu dem Thema Waterjets mal ein Video-Interview mit einem Profi auf dem Gebiet. Wird dich das interessieren? Schreib mir einfach in den Kommentaren. Ein wichtiger Teil der SpaceX Armada fehlt uns aber noch, die Crew Dragon Bergungsschiffe Go Searcher und Go Navigator. Wie der Name schon impliziert, sind auch diese beiden baugleichen Schiffe von Guys Offshore. Die 51 Meter langen Schiffe sind so konfiguriert, dass sie die Dragon-Kapsel nach dem Splashdown am Ende einer Mission oder während bestimmter Abbruchsszenarien wieder einsammeln können. Go Searcher ist seit 2016 Teil der SpaceX Bergungsflotte. Go Navigator kam 2018 dazu. Go Searcher wurde seit Anfang 2018 auf die Bergung von Dragon vorbereitet und absolvierte unzählige Stunden an Schulungs- und Upgrade-Arbeiten. Das Schiff hatte während des ersten Fluges der Crew Dragon eine Hauptrolle und holte die Kapsel nach ihrem einwöchigen Aufenthalt auf der internationalen Raumstation nach dem Splashdown aus dem Atlantik. Auch während der In-Flight-Abort-Testmission von Crew Dragon wurde die Kapsel von Go Searcher geborgen. Zur Erinnerung, das war die unbemannte Mission, wo SpaceX extra eine Rakete sprengte, um das Fluchtsystem zu demonstrieren. Die beiden Bergungsschiffe verfügen über eine medizinische Behandlungseinrichtung, einen Hubschrauberlandeplatz und umfangreiche Kommunikationseinrichtungen. Am Heck des Schiffes, also hinten, ist ein großer Hubrahmen angebracht, um die Kapsel aus dem Wasser zu heben. Nach dem Splashdown der Kapsel werden Bergungsteams in kleinen Schnellbooten ausgesendet, die dann Leinen zwischen dem Bergungsschiff und der Dragon befestigen. Anschließend wird die Kapsel vorsichtig aus dem Wasser gehoben. Astronauten würden die Kapsel dann verlassen, sobald sie auf dem Deck gesichert ist. Eine Anforderung der NASA war, dass Astronauten innerhalb von 60 Minuten nach dem Splashdown die Kapsel verlassen können. Während der normalen Bergungsoperation fahren die Astronauten dann mit dem Schiff zurück. Bei Bedarf kann aber auch ein Hubschrauber landen und die Astronauten schnell ausfliegen. SpaceX hat dafür im Herbst 2018 die Demonstration einer Hubschrauber-Evakuierung für die NASA vorgeführt. Letzten Monat tauchte bei SpaceX eine freie Stelle für einen Offshore-Ingenieur auf, die laut Elon Musk mit den geplanten Landeplattformen für das Starship und die Super Heavy zu tun haben sollen. Die Rede ist von Floating Super Heavy Class Spaceports. Es scheint also, dass die Flotte von SpaceX größer werden wird. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.